Hallo Deutschland, guten Morgen Deutschland, hätte ich fast gesagt, aber ich denke, es wird kein guter Morgen sein. Mein Kollege Manfred Zedelbauer, der sitzt mir gegenüber und wir haben die Nacht noch vor uns. Wahrscheinlich eine schlaflose Nacht. Mein Name ist Stefan Kumberger und ihr merkt, ich habe ein bisschen Probleme, die richtige Temperatur zu finden. Von meiner Stimmlage her, wie soll ich sprechen? Wie geht's dir, Manni?
Ja, die bekommen wir schon auf Temperatur, da bin ich mir sicher. Aber es ist tatsächlich schwer, Worte zu finden, weil das, was heute Abend hier in Boston passiert ist, war so nicht zu erwarten, auch wenn, glaube ich, allen Beteiligten und uns ja auch klar war, dass das ein unangenehmer, ein ekliger Gegner werden wird, war es dann unterm Strich doch sehr, sehr überraschend. Und deshalb, ja, fehlen nicht nur uns so ein Stück weit die Worte, sondern auch den Spielern. Aber ich bin sicher, wir finden sie. Überrascht warst du? Wie schockiert bist du denn?
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen leer. Also ich versuche meine journalistische Neutralität aufrecht zu erhalten. Aber es ist natürlich schon so, dass wir mitfiebern mit der deutschen Mannschaft und dass wir uns für die deutsche Mannschaft den maximalen Erfolg wünschen. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Jetzt ist das Aus da gegen Paraguay. Und man muss festhalten, und das hat Gott sei Dank Joshua Kimmich ganz gut gesagt, der Schiedsrichter darf kein Thema sein. Das Elfmeterschießen darf kein Thema sein, sondern es geht um 120 Minuten plus X Fußball gegen Paraguay, den schlechtesten Dritten, der es noch geschafft hat, ins Sechzehntelfinale. Ja, da fehlen einem die Worte und da muss man die Grundsatzfrage stellen, wie es jetzt im deutschen Fußball weitergehen soll. Ich würde mal vorschlagen, wir bleiben erstmal im Spiel. Wie hast du die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit erlebt?
Sie sind tatsächlich denkbar schlecht ins Spiel gestartet. Also da gab es ja in den ersten zwei, drei Minuten so eine kleine Dankphase direkt der Paraguayer, die sie dann gut überstanden haben. Hat Manuel Neuer dann tatsächlich auch einmal retten müssen. Das war es dann aber auch schon an Großchancen für die Paraguayer. Auf der anderen Seite hatten die Deutschen auch nicht mehr, gerade auch nicht zu Beginn des Spiels. Und eigentlich dachte ich, das wären ein guter Weckruf gewesen, dass du merkst, hey, die können auch mitspielen, die können auch gefährlich werden, die können auch gefährlich vors Tor kommen und dass das dann so ein kleiner, ja, Wachmoment ist für die Mannschaft, dass sie dann ihre Sinne mehr schärft und dann eben da ist. In der Defensive, ja, kann man das dann tatsächlich auch sagen im weiteren Verlauf, weil auch Paraguay wahnsinnig harmlos eigentlich auch nach vorne war. Ja, aber der deutschen Mannschaft ist halt auch 0,0 was eingefallen in der Offensive.
Ja, wir sprechen ja teilweise von 80 oder über 80% Ballbesitz für die deutsche Mannschaft. In der ersten Halbzeit der Verlängerung waren es über 90%.
90%, das Ballbesitz. Ist schon krass.
Und wenn du dann nicht in der Lage bist, deine Qualität umzusetzen, deine PS auf die Straße zu bringen, dann hast du das Weiterkommen ins Achtelfinale nicht verdient. Und wenn du jetzt also du hast jetzt vier Spiele gehabt, das eine war gegen Curaçao, das andere war gerade noch gerettet gegen die Elfenbeinküste. Ecuador war eine Niederlage. Paraguay ebenfalls Niederlage. Und nicht nur unglücklich, sondern auch verdient. Da können wir echt froh sein, dass diese Mannschaft sich nicht ins Achtelfinale gegen vermutlich Frankreich begeben muss. Weil da hätte es eine Klatsche gegeben. Da würden wir über, glaube ich, 4-5 Tore sprechen.
Ja, also ich glaube schon, dass diese Mannschaft mehr kann, als sie in der WM gezeigt hat. Und ich glaube schon, dass sie auch gegen Frankreich vielleicht ein Stück weit ein anderes Gesicht gezeigt hätte. Trotzdem kann diese Vorstellung oder hätte diese Vorstellung auch gegen Paraguay, selbst wenn sie im Elfmeterschießen am Ende noch gewonnen hätten, was ja dann immer so eine Lotterie ist, hätte den deutschen Fans schon Angst und Bange werden können, wenn dann eben so eine Offensive daherkommt. Und lass uns vielleicht mal, bevor wir über das große Ganze sprechen, über das wir unbedingt sprechen müssen, über Julian Nagelsmann und so weiter. Lass uns vielleicht mal kurz noch ins Spiel reingehen, bevor wir dann eben das ganz große Bild zeichnen. Die Führung für Paraguay, das 0-1 aus deutscher Sicht.
Wahnsinnig schlecht verteidigt.
Was lief da alles falsch? Es war eine Ecke.
Es war eine Ecke und Manuel Neuer hat den Ball ja weggefaustet. Und ich sag noch bei uns in der Pressebox, ha, Fausten geht also doch, weil ja Manuel Neuer nach dem zweiten Gegentor gegen Ecuador behauptet hat, nee, Fausten ist da die falsche Möglichkeit. Er hat in dem Moment gefaustet. Florian Wirtz schafft es nicht, die Kugel zu erlaufen oder irgendwie festzumachen oder dafür zu sorgen, dass der Ball nicht sofort wieder zurückkommt. Nene Brown lässt sich ja auf die falsche Reise schicken, völlig in die falsche Richtung. Und dann kommt der Ball scharf rein. Und wie heißt der irgendwas mit Cisco, der Paraguayo? Der hatte, also der war ja völlig frei. Der war ja völlig frei. Der
Julio Enciso.
Enciso, ja. Also Felix Metscher, nicht existent. Jonathan Tah, ohne Organisationstalent. Also da brauchst du dich auch nicht wundern. Und dann wird's halt gegen so eine Mannschaft, die in der Lage ist, gut zu verteidigen, knüppelhart.
Lass mal bei der Situation bleiben. Also ich finde, da laufen ja 3-4 Sachen komplett falsch. Du hast jetzt schon ein paar angesprochen. Lass uns vielleicht mal durchgehen. Klärungsaktion von Neuer. Klärt man den Ball so oder kann man den vielleicht sogar festhalten? Ich frage dich jetzt nur, kann ja sein, dass du sagst, naja, gerettet.
In erster Linie geht es darum, dass er geklärt ist. Also der Torwart hat dafür gesorgt, dass der Ball außerhalb der Gefahrenzone ist.
Flach durch die Mitte.
Das war doch nicht flach.
Halb hoch.
Naja, aber also ich möchte jetzt nicht der große Verteidiger sein von Manuel Neuer, aber das war für mich kein eklatanter Fehler.
Nee, ist es auch nicht.
Also er hat seinen Mitspielern genügend Zeit verschafft, den Ball zu klären.
Ja.
Und dafür ist ein Torhüter eben auch mal da.
Ja, nächste Situation finde ich dann Flo Wirtz, der nicht hundertprozentig durchzieht in der Situation, kann man vielleicht verstehen. Was halt dann gar nicht geht, ist halt, dass die Defensive komplett die Abwehrarbeit aufgibt. Dann lassen sie sich typieren auf Außen und selbst dann hast du ja noch die Möglichkeit, das im Zentrum zu verteidigen. Chris Kramer hat's gesagt, das war jetzt auch nicht so schwer, also es war jetzt keine unmögliche Ballstaffette, dass du den Ball dann selbst, obwohl du dreimal davor vielleicht das hätte besser klären können oder kannst oder sogar musst, und dann fängst du dir eben so ein Gegentor und dann, wie du schon sagst, wird's sehr, sehr schwer, dann sind die Deutschen ja auch über das ganze Spiel hinweg nicht so richtig gefährlich geworden, eigentlich die ganze Partie nicht. Julian Nagelsmann in der Halbzeit direkt in die Kabine gesprintet. Was meinst du, hat er da seiner Mannschaft mitgegeben?
Ich hoffe mal, dass es laut geworden ist. Ich meine, die Spieler halten ja immer ganz gerne dicht und sagen, das bleibt in der Kabine. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Julian Nagelsmann in der Situation ruhig geblieben ist. Er wird wahrscheinlich davon gesprochen haben, bewahrt die Geduld. Aber da gab es ja Spieler, die waren ja nicht existent. Es war ja einfach nur schlecht. Also es tut mir jetzt leid, dass ich da jetzt keine tiefergehende Analyse finde. Aber es gab keinen Plan B, mal wieder. Sie haben es nicht geschafft, sich eine andere Möglichkeit zu überlegen, als die sie schon hatten. In der Innenverteidigung gab es kein wirkliches Aufbauspiel, da gab es keinen Risikopass, der irgendwann mal die Paraguayos überraschen hätte können. Es wurde zu langsam gespielt und es wurden keine Chancen herausgespielt.
Dennis Undaff von Beginn an?
Dennis Undaff, da habe ich nachträglich gehört, Jürgen Klopp hat in der Halbzeit gesagt, Dennis Undaff könnte sich auch mal um einen Ball bemühen.
Ja. Das ist schon eine harte Ansage.
Ja, ist eine harte Ansage, aber
Neun Ballkontakte im kompletten Spiel.
Neun Ballkontakte. Wir sprechen über einen Leroy Sané, der in der ersten Halbzeit sich gerne festgelaufen hat. In der zweiten Halbzeit hat er Flanken aus dem Halbfeld probiert, die auch nicht funktioniert haben. Der war offenbar wenigstens in der Lage, sein Spiel ein bisschen zu verändern, aber er hat halt dann von schlecht auf schlecht gewechselt. Kai Havertz versteckt, hat dann das Tor geschossen. Okay, fair enough. Aber Leon Goretzka kein Faktor. Dann haben wir mit Pavlovic, der hat mir heute besser gefallen auf niedrigem Niveau als in den anderen Spielen.
Ja.
Joshua Kimmich durfte dann die letzten 12 Minuten der regulären Spielzeit auf der Sechserposition verbringen.
Hast du auch gemerkt, dass es so schon deutlich besser ist, oder?
Ja, das kannst du aber schlecht bewerten, ob das jetzt die Verzweiflung war.
Ja, stimmt schon.
Oder dass da nochmal Gas gegeben wurde.
Die waren auch
leer
gepumpt, glaube ich, die Paraguayer.
Ja, also da weißt du jetzt halt nicht, ob das das letzte Aufbäumen war oder ob das wirklich jetzt nur mit der Positionierung von Joshua Kimmich zu tun hatte. Es war, also das Problem ist, wir reden ja beim Fußball immer über Zeitpunkte und nicht über Zeitspannen. Und das Gute am Fußball ist, du kannst mit einem Spiel kannst du eine ganze Saison retten, sprich Relegation zum Beispiel, da kennen wir das. Auf der anderen Seite kannst du natürlich mit einem Spiel vieles in den Sand setzen. Und das ist der deutschen Mannschaft heute im negativen Sinne gelungen.
Wobei das ist.
Aber es ist ja nur die Spitze des Eisbergs.
Genau, das ist ja jetzt nicht das eine Spiel. Ne? Du hast es ja vorher schon angesprochen, die drei Gegner davor in der oder bei der Weltmeisterschaft. Und jetzt geht hier richtig das Licht an im Hotel. Wir sitzen hier in der Hotellobby. Uns pfeift der Wind ins Gesicht, weil die Klimaanlage natürlich wieder maximal hochgedreht ist. Und jetzt geht auch noch das Licht maximal.
Ja, vielleicht ist uns jetzt ein Licht aufgegangen.
Was ich sagen wollte, es ist jetzt natürlich nicht nur das eine Spiel, auch wenn du natürlich recht hast, da entscheidet sich's dann natürlich. Aber die Spiele davor waren schon auch nicht gut. Und deshalb ist das ein Stück weit gar nicht mal so überraschend, dass sie, wenn auch wahnsinnig bitter, und du hast es gesagt, gegen den schwächsten Gruppendritten in der Gruppenphase, ausscheiden. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch nach diesem Abend ein bisschen mühsam, auf jede einzelne Personalie einzugehen, weil es einfach zu viele gab.
Es ist einfach so eine Menge Holz.
Kai Havertz erzielt dann ja sogar noch den Ausgleich, kurz nach der Halbzeit, ich glaube 54. Minute war es, und dann hattest du ja eigentlich das Gefühl, okay, jetzt machen sie es. Also jetzt bekommen sie nochmal die Möglichkeit. Sie hatten dann eine große Chance noch, aber das war es ja dann eigentlich. Ne? Dann hatte, fand ich, sogar eher Paraguay nochmal die Chance, bei gefährlichen Umschaltmomenten das irgendwie besser auszuspielen. Also unterm Strich, ja, war es einfach nix. Und wenn wir aber vielleicht doch über einen Spieler sprechen müssten, dann ist es vielleicht nochmal kurz Waldemar Anton, der bei zwei Aktionen eine wahnsinnig unglückliche Figur macht. Jeder, der uns die letzten Wochen jetzt verfolgt hat während der Weltmeisterschaft, weiß, ich habe immer für ihn plädiert, habe gesagt, stell den doch auf die rechte Abwehrseite für Joshua Kimmich.
Der usbekische Löwe.
Und jetzt mache ich ihm vielleicht erst nochmal ein Kompliment. Der hat wahnsinnig wenig zugelassen über seine rechte Seite. Ich mag auch seine Mentalität, wie er vorangeht. Nur war er eben bei zwei Schlüsselsituationen vielleicht sogar am Ende beteiligt, die dann zum großen Nachteil der deutschen Mannschaft wurden.
Konzentrieren wir uns mal auf die Schlüssel-Schlüssel-Szene, glaube ich.
Ich glaube, bei der ersten Situation, die du jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig einstufst, ist die, als er den Ball sozusagen klärt.
Ja, ja.
Aber der Ball wäre, glaube ich, vorbeigegangen. Da stand er dann im Abseits. Es sah total unglücklich und bitter aus. Aber ich glaube, die entscheidendere Szene ist dann vor dem vermeintlichen 2:1-Treffer.
Also erstmal ein großes Lob an Jonathan Tah für diesen Kopfball. Das war mustergültig.
Boah, war der stark.
Das war der einzige, gut, Gesundheit hier an der Rezeption, wird furchtbar laut genießt.
Ja, wegen der Klima hier, ich sag's dir.
Krank wird man durch Bakterien und Viren, nicht durch kalten Wind. Also, toller Kopfball von Jonathan Tah. Und also, wenn Waldemar Anton den Torwart blockt, dann hat er für mich ein bisschen zu viel Arm eingesetzt. Aber es ist schon wahnsinnig kleinlich vom marokkanischen Schiedsrichter gepfiffen, und dann braucht er da den VAR, und in der Gesamtsituation war der Schiedsrichter einfach schlecht. In seiner Kommunikation, Florian Wirtz hat einmal in die Hacken reinbekommen, beide Waden sind ihm da weggeschlagen worden, da gibt's dann keine gelbe Karte. Bei dieser Weltmeisterschaft wird sowieso viel zu viel, wird da nicht gepfiffen. Und also es war eine schreckliche Linie des Schiedsrichters, aber im Schiedsrichter lag es nicht, auch wenn die Situation Waldemar Anton kleinlich war.
Ja, ich glaube, du sprichst auch ein paar Situationen an, wo er dann irgendwie den Vorteil abwartet. Das war aber davor so ein grobes Foulspiel, dass du eigentlich nachträglich dem Spieler gerade in der Schlussphase eigentlich gelb geben musst. Und der hat dann einfach alles weiterlaufen lassen. Ja, dann hat er auf einmal so eine Phase, da hat er die gelben Karten nur so gezückt. Ja. Gleich zwei, drei in Folge. Aber
als Goretzka im Mittelfeld lag und der Gegenspieler ihn nochmal runterdrückt mit der flachen Hand auf dem Rücken.
Er ist auf ihn gesprungen, und also es war ja vogelwild. Aber ich habe dich richtig verstanden. Du bist nicht ganz einverstanden damit, dass das Tor aberkannt wurde?
Also ich finde es sehr, sehr kleinlich. Ich glaube, der Schiedsrichter hat Argumente, indem er sagt, Waldemar Anton benutzt den Arm. Es ist kein Block mit dem Körper, sondern er nimmt den Arm raus und behindert dadurch den Torhüter. So wird wahrscheinlich der Schiedsrichter argumentieren. Aber
In dem Moment hat sich ja gar keiner beschwert, ne?
Das kam ja irgendwie aus dem Nichts. Es hat sich keiner beschwert. Und wenn wir sowas pfeifen, dann denk an Arsenal, wie die in dieser Saison, gerade auch gegen die Bayern zum Beispiel, Tore erzielt haben bei Standards. Die haben immer für Chaos gesorgt, die haben die Torhüter verwirrt, die haben die Torhüter abgeblockt. Und also da hätte ja Arsenal ein Drittel weniger Tore geschossen, wenn wir das alles abgepfiffen hätten.
Ja, absolut. Ich finde, ehrlich gesagt, du musst das fast abpfeifen, weil ich fand, das hat nichts mehr mit Blocken zu tun. Der hält den halt am Trikot fest, ne? Und das kannst du vielleicht bei einem Spieler machen, aber beim Torhüter im 5-Meter-Raum einfach dumm und halt wahnsinnig unnötig, weil der wäre sowieso nicht an den Ball gekommen. Aber ich glaube, genau das, was Joshua Kimmich gesagt hat, wir brauchen nach so einem Spiel, nach so einem Aus, nach 120 Minuten gegen Paraguay nicht über den Schiedsrichter sprechen. Und deshalb würde ich sagen, ja, gucken wir vielleicht echt schon aufs Große und Ganze. Wahnsinnig bitter, dass 12 Meter dann verschossen wurden, ausgerechnet dann Kai Havertz, der, glaube ich, eigentlich der sicherste Mann vom Punkt überhaupt ist. Mhm. Ich glaube, wir haben ihn oft gelobt auch in der Vergangenheit. Gerade in der Nationalmannschaft hat er aus 11 Metern immer getroffen, absolut zuverlässig. Und dann am Ende war es noch Nick Woltemade, der kurz vor regulärem Spielende reingekommen 88. ist, seine ersten Spielminuten gesammelt hat und dann setzt er den Ball eben auch zu unplatziert, sodass der Keeper entschärfen kann.
Genau, und Jonathan Tah war dann derjenige, der...
Der schießt den Ball auf den Mond.
Der Ball von Jonathan Tah, der fliegt jetzt neben dem Ball von Uli Hoeneß 1976 aus Belgrad.
Ich wollte Sergio Ramos sagen.
Also Uli Hoeneß und Jonathan Tah, die beiden Bälle fliegen jetzt im Orbit parallel zueinander rum. Der eine Lederball und der andere ein Gummiball, wie wir gelernt haben.
Absolut. Wie Wahnsinn war eigentlich dieses Elfmeterschießen? Also es war ja eigentlich schon vorbei.
Ja.
Dann verschießt Paraguay zweimal. Deutschland ist auf einmal wieder da und dann musst du dir eigentlich denken, das muss doch jetzt, ich meine, Elfmeterschießen ist ja immer irgendwie viel Glück. Das kannst du auch nicht trainieren, meiner Meinung nach, in so einer Situation, in so einem WM-K.O.-Spiel. Und dann.
Aber Deutschland stand schon am Abgrund.
Ja.
Und dann schießt der eine vorbei und den anderen pariert der Manuel Neuer. Und dann musst du dir denken, okay, das bringt jetzt einen Schub, das bringt Selbstbewusstsein. Ja. Aber Jonathan Tah hat sich gedacht.
Ich glaube, beim Elfmeterschießen ist es egal.
Jonathan Tah hat sich gedacht, Footballstadion, wo ist das Field Goal? Ich knall den einfach drüber.
Er ist ja normal auch ein Footballstadion, von daher.
Ja, so leid es mir tut.
Ja, es ist wahnsinnig bitter. Übrigens auch während des gesamten Elfmeterschießen, ich glaube, war der aktivste Spieler oder eben Torhüter war Olli Baumann. Der ist wirklich komplett aus sich rausgegangen. Und ich weiß, wir haben vor ein paar Wochen noch über ihn gesprochen, da hast du gesagt, der kommt nicht aus seiner Haut so richtig. Ja. So, ne? Und der ist auf und ab und dann hat irgendwann in Paraguay, ich glaube, das war der Zeitelfmeter, der verwandelt wurde. Dann Richtung Deutsche Bank, der wäre fast auf dem Spielfeld gerannt oder ist sogar 10, 15 Meter aufs Spielfeld gerannt. Der wollte ihn, glaube ich, auch fressen. Und auch sonst während des Spiels in der Schlussphase beim Elfmeterschießen, der war da. Vielleicht hätte man den ins Tor stellen sollen. Nein, lassen wir das.
Du kleiner Provokateur. Also, wenn du das Thema aufmachen willst, können wir das gerne machen.
Nein, glaube ich, warum nicht.
Ich war immer jemand, der die Nominierung von Manuel Neuer für richtig gehalten hat, weil er der beste deutsche Torhüter ist. Allerdings
auch noch?
Ja, der aktuelle Leistungsstand. Also
er hat sich halt keinen Gefallen getan damit,
Er hat sich
oder?
Keinen Gefallen getan und Aura hält keine Bälle und heute habe ich von der Aura nicht viel erlebt. Mal wieder. Aber es war nicht die falsche Entscheidung von Julian Nagelsmann, ihn mitzunehmen.
Wie früh
aber
ist er
klar,
abgesprungen immer?
Ja, also die ersten 12 Meter, da hätte er sich gleich in die Ecke hinstellen können, so früh wie er gesprungen ist.
Er hat sich keinen Gefallen getan, aber Julian Nagelsmann.
Genau, er hat sich keinen Gefallen getan. Damit insgesamt, aber im Nachhinein ist man immer klüger. Und ich glaube, man mit bestem Wissen und Gewissen hat man dieses Comeback angesteuert. Letzten Endes, rückblickend gesehen, hätte man sich's natürlich sparen können. Weil er war jetzt kein Faktor und das, was er gehalten hat, hätte Oliver Baumann auch gehalten.
Ja,
hätte auch Alex Nübel gehalten. Und hätte auch Jonas Urbich gehalten. Mhm. Also jetzt dieser Magic Moment, diese Wunderdinge, die wir ja von Manuel Neuer immer erwarten und erhoffen, die hat er diesmal nicht vollbringen können.
Was sagst du generell zu den Wechseln? Hättest du dir vielleicht noch einen anderen Spielertypen früher oder später gewünscht? Ich für mich kann sagen, Amiri, fand ich, hat es dann sehr gut gemacht. Immer wenn der reinkommt, immer eine wahnsinnige Energie. Der ist dann jemand, der dann auch mal offensiv was inszenieren kann, was den anderen davor überhaupt nicht gelungen ist. Hätte man vielleicht früher bringen können, aber ist wahrscheinlich auch wieder verdammt mühsam, das jetzt zu zerlegen und zu sagen, ja, hätte er das oder das gemacht. Eigentlich wäre jeder, der im Kader steht bei der deutschen Nationalmannschaft, müsste imstande sein, gegen Paraguay überlegen zu sein und da mehr Kapital draus zu schlagen.
Ja, aber ich gebe dir recht, Amiri hat mir mal wieder sehr gefallen. Und der hat mir auch gefallen, dass er danach in die Mixzone gekommen ist. Meine erste Frage war dann, wie erklärst du dir und wie erklärst du Fußball-Deutschland den Fans diese Leistung? Und er hat da cool reagiert und hat da ganz offen und ehrlich geantwortet und hat dann auch wieder diesen bedenklichen Satz gesagt, die Paraguayos haben Qualitäten, die haben heute wieder ihre Leistung auf dem, also die haben ihr Herz auf den Platz gelassen, und das haben wir nicht geschafft. Also dann sind wir wieder beim Thema Mentalität angekommen.
Wobei Joshua Kimmich das ja heute gar nicht als Problem gesehen hat, ne? Und das ist, finde ich, ja eigentlich sogar noch bedenklicher, weil ich kann mich erinnern, du hast gesagt, naja, wenn es die Qualität Mentalität, nicht ist, ist gar genau. Kein Problem. Mentalität bekommst du dann vielleicht hin oder diese Gier, in den entscheidenden Duellen da zu sein. Aber Joshua Kimmich hat ja durchblicken lassen, gegen Paraguay ist es nicht an der fehlenden Gier oder an der Mentalität gescheitert, sondern an anderen Sachen. Und das ist ja dann schließlich eigentlich nur die Qualität und das kann sie auch nie sein.
Doch, das ist es aber. Das ist ein trauriger Befund.
Sind wir zu schlecht? Sind wir nicht besser als Paraguay?
Der deutsche Fußball ist nicht besser als 16. Weltmeisterschaft.
Gegen Paraguay auszuscheiden.
Der Beweis ist doch erbracht. Die Anzeigetafel lügt nicht. Und das ist ein großes Muster. 2018, 2022, 2026, diese Generation 1995, Niklas Süle ist mittlerweile im Ruhestand. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, nichts gewonnen. Serge Gnabry, nichts gewonnen. Also ich rede jetzt von der Nationalmannschaft. Antonio Rüdiger, Jahrgang 93, eigentlich auch ein Hoffnungsträger, nichts gewonnen. Das sind lauter Männer, die 2017 den Confed Cup gewonnen haben. Die waren eigentlich die neue Generation.
Ja, aber ich verstehe es ja auch nicht richtig, deshalb frage ich dich, aber ja. Es kann ja nicht an einer fehlenden Qualität liegen. Das sind ja alles Spieler, die im Verein absolute Leistungsträger sind, wo, glaube ich, jede Nation glücklich wäre, solche Spieler in der Mannschaft zu haben. Ein Wirtz, ein Musiala, ein Kimmich, ein Metscher. Also ich kann die ganze Mannschaft aufzählen, da wäre jede andere Nation froh drum und zusammen bekommen sie es einfach nicht gebacken.
Dann sag doch, welcher Elefant steht jetzt hier gerade im Raum? Wenn die Mannschaft so gut ist, wie du sagst, oder wenn der Kader das Potenzial hat.
Sie hat es ja auch schon gezeigt.
Ja, wann?
In Freundschaftsspielen.
Gegen Finnland. Jetzt mal kurz der Rückblick. 2024 hatten wir ein Euphoriejahr durch die Heim-WM. Ja. Da haben wir uns vielleicht auch ein bisschen blenden lassen. Von diesem tollen Spiel gegen Spanien, wo sie wirklich gekämpft haben wie die Löwen. Aber danach ging es ja sukzessive bergab. Die Qualifikation war schlimm. Nations League, 2 Niederlagen. Bei diesem Final Four sind sie nur Vierter geworden, die Deutschen. Dann die Vorbereitungsspiele. Ghana, Finnland.
USA.
Es waren ja auch keine Schützenfeste. Aber wir haben uns natürlich auch immer davon überzeugen lassen. Es kommt schon noch. Der Jamal wird jetzt dann fit. Florian Wirtz, nicht existent.
Nicht existent. In der ganzen Weltmeisterschaft eigentlich
nicht.
Nein,
bei der ganzen Weltmeisterschaft nicht.
Obwohl der ist verletzungsfrei angereist.
Ja.
Der stand oder steht eigentlich total im Saft. Hat eigentlich diese Erfahrung aus England, wo er, glaube ich, schon auch als Mensch auch so ein Stück weit gereift ist, mehr eigentlich auf dem Konto als noch zu seiner Leverkusener Zeit, aber einfach kein Faktor gewesen.
Ja, und dann geht der Weg weiter, dann siehst du halt kleine Männchen durch die Mixzone laufen, die alle die Kopfhörer aufhaben oder die Kapuze über dem Kopf. Das sagt doch schon alles.
Kai Havertz hat sich, glaube ich, geäußert, ne, hat gesagt, schon wieder reingeschissen.
Ja, also da nehme ich jetzt wirklich Amiri, Kimmich raus, nehme ich Havertz raus. Die haben sich gestellt und geäußert. Rüdiger, Tah, okay. Aber die anderen Kapuze auf und wieder schauen. Zum Beispiel auch Florian Wirtz. Ja gut, Florian Wirtz, also ich hätte jetzt keine Erwartungen an die, gehabt. Also ich wüsste jetzt nicht, ob der mir sinnstiftend erklären kann, was da passiert ist. Der hat ja keine Rolle gespielt. Also der hat sich, obwohl er hätte er war ja kein Teil der Mannschaft irgendwie so, der hätte von außen betrachtet, hätte er ja das ein bisschen objektiv bewerten können.
Das ist gemein, aber geht es nicht vielleicht auch eher darum? Können,
Florian, wie hast du die Sache als Unbeteiligter gesehen?
Ja. Das ist mies. Geht es vielleicht nicht auch einfach darum, keine Ahnung, dann der Öffentlichkeit auch zu zeigen, ey, ich habe eigentlich gar keine richtigen Worte, wie Amir ja auch, ne? Dem ist auch schwer gefallen. Der stand da auch bei den ersten drei Fragen mit zittiger Stimme. Dachte sich wahrscheinlich, wieso muss ich hier eigentlich stehen? Ich spiele beim ersten FSV Mainz 05. Für mich ist der größte Traum, überhaupt dabei zu sein, werde spät eingewechselt. Und jetzt bin ich der Einzige, der das hier erklären soll.
Der Letzte, der nominiert wurde quasi, also einer der Letzten. Ja. Und jetzt muss er hier den Erklärer geben, Volkshochschule.
Weil sich eben die eigentlich von sich oder die den Anspruch an sich haben, eigentlich voranzugehen, mit zu den Besten der Mannschaft zu gehören, das Gesicht der Mannschaft zu sein, sich da wegducken in solchen Situationen. Und ich glaube, das ist für alle schwer, aber irgendjemand muss es ja dann tun und sagen, sorry, Fans.
Überleg doch mal, wer nicht auf der Pressekonferenz bisher aufgetaucht ist, vor den Spielen in Winston-Salem. Da war fast jeder. Aber zwei Leute, die die kommenden Weltstars sein wollen, waren nicht da. Nämlich Florian Wirtz und Jamal Musiala. Und Leroy Sané hat sie auch nicht
blicken lassen. Wann war Jamal Musiala auf der Pressekonferenz? Herzogenaurach?
Nein. Der hat in der Sportbild ein großes Interview gegeben, weil er nicht auf die Pressekonferenz wollte.
Ja, ist irgendwie schade. Ist schade und ist für mich auch ein Beweis, dass du in dieser Mannschaft nicht die richtigen Leader hast, die eigentlich leistungsmäßig und dann auch neben dem Platz vorangehen müssten.
Ja, und den einen der Leader, die du hättest, lässt du Rechtsverteidiger spielen, wo sie keine Rolle spielen. Wo sie alles spielen, aber keine Rolle.
Ja. Lass uns zum Elefanten kommen, der im Raum steht. Ich meine, es ist völlig klar, wir haben gesagt, Qualität. Eigentlich, wenn du die Einzelspieler anschaust, ist da. Trotzdem hast du es jetzt innerhalb von 2 Jahren oder sogar noch mehr nicht geschafft, aus diesem Traum Weltmeister zu werden, von dem wir, glaube ich, alle wussten, das wird ganz, ganz schwer, dass sie das schaffen, auch nach der Heim-EM 2024, als Julian Nagelsmann unter Tränen in Herzogenaurach verkündet hat. Das Traurigste, so ungefähr sinngemäß, ist, dass sie jetzt 2 Jahre warten müssen, um Weltmeister zu werden. Ich glaube, niemand unbedingt erwartet, dass sie jetzt Weltmeister werden.
Das mit dem Warten hat er ja in Stuttgart schon gesagt, direkt nach der Pleite gegen Spanien. Und dann kam ja der Tränenauftritt von Herzogenaurach. Ja. Daraus konnte er aber nicht wirklich Kraft schöpfen. Und wir haben den Elefanten, der im Raum steht, angesprochen. Der ist 38 Jahre alt und heißt Julian Nagelsmann und ist noch Bundestrainer. Und ich musste an einen alten Schulspruch denken. Wir haben eine Mannschaft aus Einzelkönnern, aus fähigen Leuten, aber zusammen passt da gar nichts. Also was heißt gar nichts? Nur wenig. Und viele Brösel
machen... Ich glaube, abseits des Platzes sogar... Passt das sogar, auf dem Platz nicht. Und das ist halt als Fußballprofi das Entscheidende.
Ja, viele Brösel machen keinen guten Kuchen, sondern es muss schon anständig gebacken sein. Und klar, Friede, Freude, Eierkuchen ist schön und Teamgeist und so weiter. Dann sage ich aber jetzt, wir haben festgestellt, sie haben Top-Qualität. Sie selbst haben festgestellt, dass sie einen Top-Teamgeist haben. Also die Voraussetzungen sind ja überall super. Top-Mentalität, Top-Qualität, Top-Teamgeist und so weiter. Und trotzdem läuft's nicht. So, dann geht's für mich darum, dass du einen Trainer hast, der nicht in der Lage ist, der Mannschaft das mitzugeben, was sie braucht, sie adäquat zu führen, ihr auch mal klare und deutliche Worte zu sagen und sie zum Erfolg zu peitschen. Und dann muss man eindeutig über den Trainer sprechen, ob der so noch weitermachen kann. Und ob der DFB sich das leisten kann, ein drittes Mal einen erfolglosen Trainer einfach so weitermachen zu lassen. Das haben wir bei Jogi Löw erlebt, das haben wir bei Hansi Flick erlebt. Ich befürchte, dass wir es bei Julian Nagelsmann jetzt auch erleben. Er selbst hat ja gesagt, er ist keiner, der wegläuft. Er bleibt jetzt da, hat ja noch Vertrag bis 2028. Ich würde aber den Verantwortlichen beim DFB dringend empfehlen, dass sie sich das ganz genau überlegen, ob sie Julian Nagelsmann wirklich noch eine Chance geben wollen, weil sonst könnte es auch für Leute wie Bernd Neuendorf eng werden. Und meine Hoffnung heißt ehrlicherweise Aki Watzke.
Dass der die Zügel in die Hand nimmt und sagt, Julian, du hast die Nationalmannschaft in einer ganz, ganz schweren Phase übernommen, das dürfen wir auch nicht vergessen, das war auch nicht selbstverständlich.
Und gibst sie jetzt in einer ganz, ganz schweren Phase
gehabt. Hast dann eine Euphorie entfacht, das muss man ja auch sagen, bei der Heim-Europameisterschaft und dann hast du sogar eine Siegesserie gestartet vor der Weltmeisterschaft Und dann hast du die halt komplett in den Sand gesetzt. Also ich glaube, das kann man so sagen. Und dann rückblickend gebe ich dir auch recht. Wer waren die Gegner, als sie diese Siegesserie gemacht haben? Und ich glaube, da haben wir uns alle wahrscheinlich ein Stück weit von blenden lassen, auch von dem Viertelfinale aus gegen Spanien.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man an der WM-Quali rumgekrittelt hat, dann hieß es ja ganz gern Richtung Medien, ja, was habt ihr denn? Wir haben doch 8 Mal in Folge gewonnen.
Ja.
Und wo du recht hast, wir haben uns blenden lassen von der Europameisterschaft 2024.
Haben wir, glaube ich. Ich glaube, Spanien war da nicht mal gut an dem Tag, ehrlich gesagt. Die haben sich dann im Laufe des Turniers noch deutlich gesteigert. Und an dem Tag hatte die deutsche Mannschaft wahrscheinlich einen Sahnetag erwischt. Und selbst da hat es halt dann einfach nicht gegen ein schwächeres Spanien gereicht. Das muss man vielleicht rückblickend jetzt auch so knallhart analysieren. Und da hat man sich blenden lassen und steht jetzt gefühlt zumindest, ich meine, der Abpfiff ist auch noch nicht ganz so weit weg, das heißt, da sind auch noch einige Emotionen dabei, aber gefühlt stehst du halt jetzt genau da, wo du damals im Herbst standest, nach Österreich, nach dem Türkei-Spiel und jetzt stehst du da vor einem Trümmerhaufen und ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann der Richtige sein kann und darf, der diesen Scherbenhaufen irgendwie jetzt wieder zusammenkehrt.
Ja, man könnte natürlich sagen, wer es kaputt macht, muss es auch wieder zusammenkleben, aber das... Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Und es ist lieb und nett, dass sich sowohl Antonio Rüdiger als auch Julian Nagelsmann für
Joshua Kimmich
für Julian Nagelsmann ausgesprochen haben. Ja, es ist auch für uns schon 6. Stunde. Bei uns ist es 0.20 Uhr, bei euch in Deutschland ist es 6.20 Uhr. Ja, das ist alles schön und gut, aber irgendwann ist auch mal Schluss.
Und was man, glaube ich, bei Julian Nagelsmann auch nicht vergessen darf und kann. Ich finde, als Bundestrainer, das ist nochmal anders als wenn du Vereinstrainer bist, gehört Kommunikation auch nach außen schon auch zu deinen Aufgaben und die, finde ich, musst du auch einigermaßen gut erfüllen. Da hat der Vorgänger, die haben es deutlich besser hinbekommen als er. Er hatte jetzt sogar Zeit, sich dahingegen auch ein bisschen zu entwickeln. Rudi Völler hat ja gesagt, er ist nicht mehr ganz so unbedarft wie zu Beginn. Ja,
und er hatte Papa Rudi eben an der
Hand.
Aber
im Großen und Ganzen war das einfach, oder ist das auch oft schlecht kommuniziert von ihm, auch immer so, heute so, morgen so, das hat mich immer oder hat mich oft gestört, dann immer komische Begründungen, du hast es mit dem Gummiball letzte Woche, also das passt irgendwie alles nicht zusammen und ich glaube, wenn Rudi Völler nicht wäre, hätten wir schon viel früher eine ganz, ganz große Trainerdiskussion gehabt.
Ja, also die war ja immer schon am köcheln. Und man muss jetzt auch im Nachhinein wirklich mal feststellen, welche großen Spiele hat denn Julian Nagelsmann gewonnen? Vielleicht das Freundschaftsspiel in Lyon gegen Frankreich. Das ist aber auch kein großes Spiel, weil es ist ein Freundschaftsspiel. Und bei der Europameisterschaft, das Dänemark-Spiel war emotional, aber da war ja wirklich kein Top-Team dabei. Da war ja wirklich nichts dabei, wo man sagt, das ist jetzt ein Statement gewesen.
Also war die größte Errungenschaft von Julian Nagelsmann bisher als Bundestrainer einen guten Auftritt gegen Spanien im EM-Viertelfinale, wo man dann am Ende auch ausgeschieden ist.
Genau, das steht auf der Habenseite. Und Julian Nagelsmann hat zwar einen Top-Ruf als Trainer, noch, aber wenn man jetzt mal zurückblickt auf seine Bayern-Zeit, da ist er auch im Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal ausgeschieden. Also da ergibt sich jetzt schon ein Bild, dass Julian Nagelsmann langsam wieder in die Spur finden sollte, aber nicht bei der DFB-Elf.
Unabhängig von Julian Nagelsmann, wie groß ist deine Sorge um den deutschen Fußball oder findest du es ein bisschen zu groß, diese Frage?
Nee, riesengroß. Wir haben jetzt die 3. Weltmeisterschaft erlebt, in der Deutschland nicht in der Lage war, also dieses 16. Finale ist ja quasi ein Vorrunden aus. Bei dieser aufgeblähten...
Wenn drei weiterkommen, ja.
Genau, bei dieser aufgeblähten Weltmeisterschaft ist ein 16. Finale eigentlich wie ein Vorrunden aus. Wir legen das jetzt einfach mal so fest. Wir können gerne euer Feedback, ob ihr da so mitgeht, aber Fakt ist, es ist einfach deutlich zu früh. Und wir haben zwar 4 Sterne auf der Brust bei der deutschen Mannschaft, aber das ist natürlich nichts mehr wert und es wird in gewisser Weise entweiht, wenn man sich die jetzt 3 Turniere anschaut, die 3 Weltmeisterschaften. Und dazwischen hatten wir eine Europameisterschaft 2021 unter Corona-Bedingungen, wo es sehr früh zu Ende ging, und eine Europameisterschaft 2024 mit Sondereffekten, mit dem Sondereffekt vor allem Europameisterschaft. Und ich glaube, diese Problematik, dass wir jetzt über eine gescheiterte Generation, über eine Generation sieglos sprechen, über die Goretzkas und Kimmichs dieser Welt, hängt auch damit zusammen, dass 2017 aus diesem Confed Cup Schwung, wo die Männer ja alle 22, 23 waren, da wurde zu wenig draus gemacht. Die wurden nicht gefordert und nicht richtig gefördert. Jogi Löw hat 2018 seinen Stiefel weitergemacht. Ja. Und die Generation ist verschenkt.
Aber ist es das, dass sie nicht gefordert oder gefördert wurden? Weil die spielen ja, wie ich davor schon gesagt habe, im Verein haben die ja eine wichtige Rolle.
Ja, aber da haben sie halt dann Hilfe von Spielern aus anderen Nationen offenkundig. Oder sie brauchen diese tägliche Zusammenarbeit miteinander. Jetzt haben wir aber bei der Weltmeisterschaft den Bayern-Block erlebt. Die müssten eigentlich eingespielt sein. Aber vielleicht ist die Last auch einfach zu groß. Vielleicht ist der Druck zu groß.
Haben wir uns vielleicht einfach zu viel erhofft, hat sich Fußball-Deutschland zu viel erwartet von dieser Truppe, die vielleicht einfach nicht besser ist?
Es ist doch so, wenn wir alle, die Öffentlichkeit, die Medien, der DFB selbst, die Mannschaft, man geht ja immer optimistisch in ein Turnier rein. Es gibt ja für die Mannschaft immer erstmal Vorschusslorbeeren. Und wenn wir dann wochenlang gesagt bekommen und das ja auch erleben, dass der Mannschaftsgeist gut ist und dass man zusammenhält und so weiter, dann gibt's eigentlich keinen Grund, an der Sache rumzumäkeln. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man sich irgendwie mit der Nationalmannschaft in ein Bett legt. Gibt ja dann oftmals so die Argumentation auch bei Social Media, ihr müsst ja zur Mannschaft helfen und
das ist nicht unser Job, ne?
Nee, ist nicht unser Job. Und wir sitzen doch in einem Boot, dann sage ich immer, nee, wir sitzen nicht in einem Boot, sondern wir paddeln höchstens auf dem gleichen See. Aber das kann man festhalten, vor Turnieren gibt's immer ein bisschen Vorschusslorbeeren. Also ich vergleiche immer so mit der Schule, die Mannschaft kriegt erstmal die Note 1 und wenn sie das Niveau hält, kann sie die 1 behalten bei so Turnieren. Und diesem Vertrauensvorschuss sind sie mal wieder nicht gerecht geworden. Und da ergibt sich ein Muster. Das kann kein Zufall sein, wenn du regelmäßig so früh bei Weltmeisterschaften ausscheidest.
Ja, vielleicht muss man da in Zukunft auch einfach deutlich demütiger an so eine Weltmeisterschaft, so ein Turnier hingehen und sagen, ey, wir nennen jetzt mal kein Ziel. Ich meine, ich mag das ja, wenn Leute hingehen oder Spieler hingehen und sagen, und da waren ja alle, erinnere dich jetzt in Münzensalem, die gesagt haben, ey, klar wollen wir den Titel gewinnen, das ist ja auch gut. Aber vielleicht war das auch einfach eine ganz, ganz falsche Erwartungshaltung und ist einfach eine ganz falsche Selbsteinschätzung auch von den Spielern selbst.
Ja, ich muss mich da selbst ein bisschen an der Nase packen. Ich bin ja gerne jemand, der sagt, hey, viermaliger Weltmeister, es muss von einer gewissen Riege an Mannschaften eigentlich immer das Ziel sein, dass du Weltmeister werden willst. Du musst es auf alle Fälle kommunizieren. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es sollte zumindest die Zielsetzung sein, weil man das sich selbst und der Öffentlichkeit eben schuldig ist. Aber diese historische Argumentation, die fällt natürlich jetzt weg. Also Deutschland ist Weltmeister geworden vor 12 Jahren. Ich habe es letztens schon gesagt. Es gibt jetzt 12-jährige Kinder, die gehen jetzt schon auf weiterführende Schulen. Die wissen gar nicht, dass Deutschland mal eine Fußballmacht war.
Eine Turniermannschaft.
Die halten das für normal, was hier abläuft, dass die Mannschaft ständig in der Vorrunde ausscheidet. Und heute war es eben, man muss dran erinnern, 2022 war das ja nochmal ein großer Kampf, den man sich da geliefert hat bei dem Aus. Aber heute war es blutleer.
Was denn mit Rudi Völler? Jetzt hast du schon gesagt, du befürchtest es oder du glaubst, dass Julian Nagelsmann weitermachen darf, trotz der großen Enttäuschung. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er weitermacht. Ich glaube, dass es da auf jeden Fall personelle Konsequenzen gibt bei Julian Nagelsmann. Was passiert dann mit Rudi Völler, falls Julian Nagelsmann geht? Gibt es die überhaupt getrennt voneinander? Jetzt bei dieser Nationalmannschaft?
Wenn Julian Nagelsmann entlassen wird, dann brauchst du auch keinen Rudi Völler mehr. Weil dann kommt ein Jürgen Klopp und der braucht sicher keinen Rudi Völler als Aufpasser. Und Rudi wird froh sein, wenn er mit 66 Jahren endlich seinen Dienst am deutschen Fußball quittieren kann. Der Mann ist Vize-Weltmeister als Spieler geworden, Weltmeister als Spieler, Vize-Weltmeister als Teamchef, war jetzt DFB-Sportdirektor, ist ein Mensch, der offenkundig niemals Nein sagen kann, der den Interimstrainer nach der Flick-Entlassung gemacht hat. Also der hat jetzt wirklich, irgendwann ist auch mal Schluss. Also das, irgendwann hat man genügend gearbeitet für den deutschen Fußball und ich gehe davon aus, dass ein Nachfolger von Julian Nagelsmann, ob er Klopp heißt, weiß ich jetzt nicht, werden wir sehen, wird keinen Rudi Völler benötigen.
Aber in deinen Augen wäre Klopp der passende Kandidat dafür oder der einzige, der aktuell vorstellbar wäre.
Er ist der natürliche und einzige Kandidat. Also über was reden wir denn? Er hat nie dementiert, dass er sich das vorstellen kann. Er hat in der Werbeaktion, in der Werbekampagne für Magenta, hat er schon ein DFB-Jäckchen an, wo er ausschaut wie Helmut Schön. Und sagt dann auf meine Nachfrage, ja gut, also die Jacke finde ich halt einfach schön, ich fühle mich da nicht wie der Bundestrainer. Dann kommt dieses Scherzlein mit dem Wörtchen noch daher. Da ist er natürlich zurückgerudert. Aber hat er sich entschuldigt oder um Entschuldigung gebeten? Er hat sich eher so erklärt. Er sagt...
Ja, er hat sich bei Julian Nagelsmann, glaube ich, schon so... Ja, er hat sich erklärt, das stimmt.
Er hat sich mehr erklärt als entschuldigt. Ja. Und dann kommt er mit der Argumentation, ja, also... Bundestrainer, ist es schöner, wenn die Leute einen damit in Verbindung bringen, als wenn sie sagen, jeder nur nicht der Klopp. Da stehen doch die Zeichen komplett darauf, dass der das macht.
Ist Julian Nagelsmann jetzt ein Stück weit verbannt für dich eigentlich?
Für seine
Zukunft? Weil ich dachte mir auch, ich meine, der ist super jung, der hätte den Job als Nationaltrainer ja gar nicht annehmen müssen. Ich war sowieso überrascht, weil ich glaube, es ist eher ein Typ, der wirklich jeden Tag arbeiten will, auch mit einer Mannschaft, mit Spielern, wo er, glaube ich, auch Spieler weiterentwickeln kann, wenn er sie tagtäglich sieht. Ich glaube, bei oder als Bundestrainer sind ja so ein bisschen die Hände gebunden. Da musst du immer gucken, okay, mit was setzen sie sich im Verein auseinander, wie entwickeln sie sich da weiter? Und dann machst du halt in diesen wenigen Wochen, die du hast, versuchst du halt das Beste daraus zu machen. Aber da kannst du jetzt auch keine Wunderdinge mehr schaffen. Von daher, wie glaubst du, würde es, ich weiß, wir reden jetzt sehr, sehr viel im Konjunktiv, aber ich glaube, das ist die drängendste Frage, die uns ja dann wahrscheinlich auch morgen in Winston-Salem oder heute genauer gesagt in Winston-Salem bei der Abschlusspressekonferenz dann auch beantwortet wird, ob er weitermacht oder nicht. Als Bundestrainer vertagt
er noch. Ja, selber hat ja gesagt, er macht weiter. Die Frage ist, ob er weitermachen darf. Und wenn Rudi Völler, jetzt muss ich leider wieder ins Labern kommen, Rudi Völler sagt, ich bin der Meinung, dass Julian wahrscheinlich der Richtige ist.
Aber der DFB ist nicht nur ich. So waren, glaube ich, die Worte. Oder da gibt es noch mehr Leute beim DFB als ich.
Ja, also Aki, kümmere dich, würde ich jetzt mal sagen.
Klare Ansage.
Klare Ansage, klarer Wunsch an Aki Watzke. Kümmere dich bitte, Aki, kümmere dich darum. Aber du hattest gefragt, verbrannt.
Ja.
Ja, also er war Trainer von Bayern München. Er ist noch Bundestrainer. Alles Weitere ist jetzt ein Rückschritt.
Ja.
Ist ja ganz klar.
Ja.
Also er hat jetzt den größten und wichtigsten Verein trainiert, den erfolgreichsten Verein trainiert und er hat die wichtigste Mannschaft in Deutschland trainiert, nämlich die Nationalmannschaft. So, alles Weitere, also...
Und das mit 38.
Das mit 38. Kann auch schon mal in Frührente gehen, theoretisch. Also was kommt jetzt, was könnte jetzt noch, was wäre jetzt ein Aufstieg? Ein Aufstieg wäre jetzt Real Madrid. Oder die englische Nationalmannschaft.
Ja, wie wahrscheinlich ist das?
Oder der FC Barcelona. Das wäre jetzt alles noch Niveau, Gleichheit oder vielleicht ein Aufstieg.
Ja.
Aber wer soll jetzt Julian Nagelsmann zu sich holen? Also ich wünsche ihm, dass er jetzt nicht verbrannt ist. Ich wünsche ihm, dass er wirklich in diesem Business nochmal Fuß greift. Und wir haben...
Ja, das wird er.
Ja, und es gibt...
Dafür
ja,
ist er ein zu guter Trainer.
Es gibt ja genügend Beispiele. Ja. Also Jupp Heynckes, sage ich immer, der war zwischendrin mal als die größte Wurst verschrien und hat dann mit Real Madrid die Champions League geholt, hat mit den Bayern das Triple gewonnen und so weiter. Also es ist nie zu spät, nochmal den Turbo
einzulegen. Ja, bei ihm ganz sicher nicht.
Nein, der Mann, der hat ja auch Feuer und Lust und aber er ist mittlerweile nicht mehr offenkundig der Richtige für diese Nationalmannschaft.
Ja. Und für die Nationalmannschaft geht's nach Hause. wahrscheinlich für die meisten über Frankfurt. Ich denke, die werden alle zusammenfliegen nach der Abschlusspressekonferenz.
Und dann in alle Himmelsrichtungen verschwinden.
So, dann wird sie erstmal in Urlaub gehen. Dann wird sich bestimmt Gedanken gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen dann auch darauf hinausläuft, dass er sagt, das war's für mich in der deutschen Nationalmannschaft.
Was sind für dich heiße Kandidaten?
Also Manuel Neuer gehört nicht dazu. Ich denke, der wird mindestens noch 2 Weltmeisterschaften mitmachen. Nein, der hatte ja heute, ich fand es übrigens sehr witzig, Fabrizio Romano kennen wir alle. Der hatte dann ganz dick getwittert, für immer vorbei, Goat verabschiedet sich, er ist zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Da dachte ich mir so, das hatten wir doch schon mal. Aber ich glaube, diesmal dürfte es final sein, aufgrund seines Alters und weil er wahrscheinlich auch nicht mehr 2, 3, 4 Jahre bei den Bayern weiterspielt. Also ich glaube, da können wir einen Haken dahinter machen. Ich fand auch die Worte von Toni Rüdiger eigentlich sehr eindeutig, der nichts ausschließen konnte. Ich glaube, dass der auch sagt, naja, vielleicht war es das jetzt auch für mich. Ich meine, sein Standing ist ja jetzt auch nur überhaupt wieder so gewachsen, weil Nico Schlotterbeck verletzt war. Der weiß auch, dem gehört eher die Zukunft als ihn. Und da sind ja durchaus auch noch ein paar junge Spieler, die dann vielleicht in 2 oder 4 Jahren dann eher in den Kreise der Nationalmannschaft gehören als er. Ich glaube, Joshua Kimmich würde auf jeden Fall weitermachen, oder? Dafür ist er zu ehrgeizig. Oder würdest du es anders sehen?
Nee, er hat ja auch mit dem Kapitänsamt seinen Traumjob.
Ja.
Und er ist jetzt auch nicht zu alt. Und er ist ein Faktor für diese Mannschaft, wenn er auf der 6 spielen darf, wenn man ihn da spielen lässt, wo er hingehört. Leon Goretzka.
Für den wird es auch gewesen sein.
Für den wird es auch das gewesen sein bei der Nationalmannschaft. Also
Olli Baumann.
Ja. Olli Baumann. Alex
Leroy Nübel. Sané.
Alex Nübel, gehe ich davon aus, dass er die 2 wird. Hinter Jonas Orbich. Also da wird sich vieles...
Pascal Gross. Ich glaube, der muss es jetzt nicht aktiv beenden. Das ist klar.
Nee, der wird einfach
nicht mehr reicht. Aber was mit Leroy Sané?
Ja, also wir
spielen. Das ist schon bitter, wenn man solche Namen jetzt alle nennt.
Ja.
Und eigentlich sagt, okay, die haben jetzt alle eigentlich ihr letztes Turnier vielleicht gespielt und haben in den letzten 4, 6, 8 Jahren einfach nichts gerissen.
Ja, das sind ja große Namen und das sind ja große Namen mit Potenzial und das sind Namen, die etwas gewonnen haben bei ihren Clubs. Also wie gesagt, das sind ja keine Würste. Aber ich merke schon, wie in mir so die Sentimentalität hochsteigt, wenn wir darüber sprechen. Goretzka, Sané, Rüdiger, das sind alles jetzt Kandidaten für den Rücktritt, das oder für die nicht mehr Nominierung. Es ist schon ein krasser Einschnitt. Es ist krasser, ja. Also es ist, ich bin echt ratlos und geflasht und diese Nacht, die wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.
Gut, dass wir in den nächsten Tagen ja auch hoffentlich nochmal die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen, wenn auch dann nicht mehr gemeinsam hier vor Ort, weil auch für dich ist die Reise hier zu Ende in den USA, was ich sehr traurig finde tatsächlich. Da müssen
wir uns erstmal ja an unsere
Fernbeziehung müssen wir uns erstmal dran gewöhnen.
Ja, ich fand es ja lustig, dass wir vorgestern unabhängig voneinander 2-mal gefragt wurden, ob wir uns eigentlich schon gestritten haben.
Ja.
Aber wir haben uns nie gestritten.
Nee.
Obwohl es natürlich schon Situationen gab, wo ich dich gerne erwürgt hätte.
Ja. Da können wir dann vielleicht im weiteren Turnierverlauf nochmal drauf eingehen. Ich glaube, das passt jetzt heute nicht in den Rahmen, aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Was ist denn für dich jetzt, ich meine, das ist jetzt auch Quatsch, jetzt schon Fazit über die Weltmeisterschaft zu ziehen, aber was bleibt denn bei dir hängen von dieser Nationalmannschaft jetzt nach dieser Zeit? Mit welchem Gefühl reist du jetzt morgen ab? Sagst du, okay, Status quo, wir sind nicht besser? Ärgerst du dich vielleicht so ein Stück weit oder sagst, Mensch, da wäre so viel mehr drin gewesen in diesem Jahr? Weil du bist ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung oder mit einem gewissen Gefühl in die USA gereist.
Du weißt ja, dass ich nach der Auslosung meinen Flug so gebucht habe, also zur Erklärung, man sollte ja immer einen Rückflug gleich buchen, damit die US-amerikanischen Behörden wissen, dass man auch wieder ausreisen möchte. Und es ist auch dann auch günstiger. Und ich musste also einfach ins Blaue mal einen Rückflug buchen und den habe ich gebucht für den 5.7. von Philadelphia aus. Weil meine Prediction, wie man heutzutage sagt, war, Achtelfinale gegen Frankreich ist Schluss. Ich hätte mich gefreut, wenn es länger gewesen wäre und ich ärgere mich natürlich jetzt, dass es früher zu Ende ist, weil die Mannschaft unter ihren Ansprüchen geblieben ist, unter unseren Ansprüchen, unter den Ansprüchen und Hoffnungen der Fans. Und mit welchem Gefühl fliege ich jetzt dann bald nach Hause? Mit mit Frust, mit Enttäuschung, auch mit Ärger, weil das hätte nicht sein müssen, weil da ganz viel liegen gelassen wurde, aber auch nicht so viel, dass man sagt, man ist jetzt auf den Stufen des Throns gestolpert. Weißt du, wenn du ein Finale verlierst, dann bist du auch frustriert, aber dann hast du einen Blick nach vorne, dann siehst du Potenzial und hast du eine Perspektive. Ich sehe jetzt aktuell für die Mannschaft keine Perspektive. Da muss jetzt deutlich durchgerüttelt werden.
Aber du siehst deine Familie, darfst ja aufs Dorffest in Rosenheim nach Pang, wo du eigentlich schon allen abgesagt hast, dass du da natürlich noch nicht kannst, weil ja, die deutsche Mannschaft ja noch ins Achtelfinale kommt.
Das Sommerfestival steht an, wo viele mich ausgelacht haben.
Du hast noch einen
Sommer
vor dir.
Ich habe noch einen Sommer vor mir. Du hattest ja schon deine Urlaubstage.
Also so ist es.
Während ich noch mit dem FC Bayern durch Europa getingelt bin, warst du in Europa privat unterwegs.
Ja, ja.
Deswegen mit den Tagen, mit den Arbeitstagen gleicht sich das ein bisschen aus.
Ja, nee, darum geht's ja auch gar nicht. Aber ich meine.
Aber es ist einfach schade, weil wir natürlich jetzt auch Spaß gehabt haben.
Voll.
Das Reisen macht Spaß und das Arbeiten macht Spaß. Es ist ja ein Privileg, hier bei so einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und das war ja auch immer unser Traumberuf. Ich weiß nicht, wann wolltest du Journalist werden? Auch relativ früh. Also
ich wollte ja immer ins Radio.
Das Radio.
Fand ich immer am coolsten eigentlich.
Da ist ja Podcast, da ist ja Podcast jetzt für dich hervorragend.
Ja.
Ja, also von dem her ist es natürlich ein weinendes Auge, mit dem ich da dann zeitnah. Man weiß es noch nicht, wann ich überhaupt fliege. Du weißt es noch nicht, wann du fliegst.
Das ist auch komplett verrückt. Also,
wir werden jetzt dann bald mit der Birgit telefonieren.
Eigentlich muss ich in 6 Stunden den Flug nehmen, um noch bei dieser Pressekonferenz zu sein. Und irgendwie, mein Koffer ist noch übers ganze Zimmer verstreut. Ich sitze hier, wir müssen noch Sachen zusammenschneiden. Wir müssen noch den Flug buchen.
Ja.
Also das ist irgendwie auch das total durch... oder
es ist durchgeknallt.
Das ist total durchgeknallt. Und eigentlich sollte man ja in diesen 6 Stunden ja auch irgendwie noch schlafen. Aber ich glaube, das wird schwer, diese Nacht.
Du drehst dich doch ein wie so eine kleine Katze und schläfst dann überall.
Ja, ja, das ist tatsächlich auch ein großes Privileg. Aber anders, glaube ich, könnte ich den Job auch nicht ausüben.
Das ist richtig. Vielleicht sollte man noch kurz erzählen, wie jetzt der weitere Plan aussieht.
Ja.
Also, du bleibst hier in den USA, beziehungsweise Mexiko und Kanada und wirst die Weltmeisterschaft weiter begleiten. Ich gehe davon aus, wir werden dich an der Westküste mal ein bisschen erleben. Wir werden dich beim Finale erleben. Also du machst die volle Rutsche mit.
Jawohl.
Die Planungen werden noch gemacht, welche Spiele für dich Sinn ergeben und welche nicht. Und ich fliege nach Deutschland und schalte das Handy weitgehend. Naja, ausschalten werde ich es natürlich wieder nicht.
Ich wollte gerade sagen.
Alte Berufskrankheit.
Aber so eine Empfehlung von mir. Jetzt, wo du ja dann vielleicht zu Hause bist und jetzt klar, jetzt 2, 3, 4 Tage haben wir natürlich noch eine Art Krisenberichterstattung, der wir natürlich auch gerecht werden müssen. Also ganz so schnell kommst du natürlich nicht aus. Kannst du ja mal versuchen, so zwischen 0 Uhr und 6 Uhr morgens dein Handy wegzulegen?
Ja, das ist deutscher Zeit.
Weil das ist ungesund. Wenn ich da eine Nachricht von dir bekomme.
Deutscher Zeit oder US-Zeit?
Nee, dann deutscher Zeit.
Ja, ich muss von meiner Bildschirmzeit runter. Das ist vollkommen richtig. Das hast du richtig jetzt hier festgestellt. Und ich würde vorschlagen, wenn sich was tut in Sachen neuer Bundestrainer oder Rücktritt Rudi Völler oder Vertrauensbeweis durch Bernd Neuendorf, dann können wir uns ja nochmal für einen Podcast sprechen. Ansonsten war das jetzt hier so die WM-Kabine, leider Gottes. Liebe Leute, bleibt aber Abonnenten, weil wenn dann die neue Saison losgeht, dann switchen wir um. Dann heißt der eine Teil wieder die Dortmund-Woche und der andere Teil heißt die Bayern-Woche.
Ich bin mir sicher, da kommt noch eine Folge und dann können wir nochmal aufdröseln.
Ja. Das große Bild zeigen.
Welche Fauxpas mir passiert sind hier in den USA, vor welchen Laternen ich dich beschützt habe und alles weitere. Was hier auf den Straßen los ist um so eine Uhrzeit in Boston.
Ja, also das vielleicht zu erinnern. Also ich habe heute wieder in mein Handy geschaut, wäre fast gegen eine Straßenlaterne geknallt. Da hat mich Kollege Siedelbauer gerettet. Kollege Siedelbauer ist aber jemand, der gerne Equipment vergisst oder kaputt macht.
Ach, machen wir es jetzt schon, oder was?
Kann man schon erzählen. Dann waren wir heute kurz essen nach dem Spiel. Plötzlich war die Straße gesperrt und es hieß, geht bitte keiner raus. Da war offenbar eine Schießerei.
Sah so aus. Unfassbar viele Polizei.
Ja,
Autos.
Und da müssen wir jetzt gleich mal Regionalnachrichten anschauen, ob was da wirklich los war. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und ja, nach der letzten Folge, als ich so großartig New York, New York gesungen habe, gab es den Wunsch, ich solle heute Sweet Caroline singen. Aber da verzichte ich drauf.
Okay.
Das tut mir jetzt leid, aber ich glaube...
Das dachte ich schon.
Ich glaube, jetzt so einen
Hit zu singen... Aber es war wirklich nicht schlecht. Es war wirklich nicht schlecht.
Ja, aber jetzt so einen Hit zu singen,
das wäre... Nee, das passt jetzt auch nicht.
Genau, das würde nicht passen. Das wäre blanker Hohn und das wollen wir nicht. Ja, letzten Endes bleibt es dabei. Wir sind enttäuscht und enttäuscht im Wortsinne bedeutet ja, dass man getäuscht war und jetzt enttäuscht ist. Die Täuschung ist beendet. Jetzt herrscht Klarheit. Und die Klarheit bedeutet oder heißt... Deutschland ist keine Fußball-Großmacht mehr. Erwiesenermaßen. Ein trauriger Befund, aber wir können es jetzt vorerst nicht ändern. Wir wünschen euch da draußen in Deutschland oder auf der ganzen Welt einen tollen Restsommer, auch ohne Fußball der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und wir sagen morgen Boston auf Wiedersehen. Du Richtung Winston-Salem und ich Richtung Good Old Germany. Danke fürs Zuhören.
Yes, und dann hören wir uns auf jeden Fall mindestens noch einmal, verraten euch, wie es weitergeht hier mit dem Podcast und mit sämtlichen anderen Späßen, damit wir Stefan noch nicht komplett in den wohlverdienten Urlaub schicken. Und bis dahin weiterhin WM gucken, auch wenn es schwerfällt. Sucht euch eine andere Mannschaft,
genau,
jetzt, eine, die es besser macht als wir.
Ja, die Holländer braucht ihr euch nicht aussuchen, weil die sind gerade gegen Marokko ausgeschieden.
Sind sie aus?
Ja.
Schön.
Schön,
das gefällt, Das gefällt doch bestimmt vielen deutschen Fans.
Ja, du weißt ja, in dieser Taqueria, in der wir, wie heißt es?
Ja.
Taqueria?
Ja.
Gibt es Tacos, also in dem Taco-Restaurant, wo wir waren, viele deutsche Fans und die haben auch den Marokkanern zugejubelt.
Ja.
Die haben das besser gemacht als der marokkanische Schiedsrichter heute.
Das ist richtig. So.
So.
Und jetzt euch noch eine schöne Woche, viel WM gucken. Stefan, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, vor allem
auch.
Zusammen immer vor Ort. Das war ganz, ganz herrlich. Vielen Dank dafür. Die restlichen Geschichten und Fauxpas packen wir dann bei Gelegenheit irgendwann demnächst aus. Dir einen guten Rückflug morgen.
Danke.
Und jetzt ab ins Bett, weil jetzt müssen wir erstmal noch schnell Flüge buchen und dann geht's ab ins Bett.
Ja. Ciao, ciao. Viele Grüße aus Boston.
Ciao.